Globale Politik hörbar. Ein Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Ungleichheit hat ausgespielt, war Titel und Programm der 6. Internationalen Themenwoche Zeit für Gerechtigkeit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Nichtregierungsorganisation Oxfam hat recherchiert, dass die 8 reichsten Menschen der Welt genauso viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Das sind 3,6 Milliarden Menschen. Die Schere zwischen Arm und Reich wird nicht nur größer, sie verfestigt sich. Das hat Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft, auf die Stabilität von Staaten und Bündnissen und sorgt für Zulauf bei politischen Parteien, die einfache und vermeintlich sichere Lösungen rechts von der politischen Mitte anbieten. In 9 Veranstaltungen in 4 Tagen wurden aus verschiedensten Blickwinkeln Gründe und Möglichkeiten, der globalen Ungleichheit zu begegnen, analysiert und diskutiert. Eingerahmt wurden die Diskussionen durch Filme, Interventionen von Kunststudentinnen und einer Fotoausstellung. In der Auftaktveranstaltung stellte Sanjay Reddy von der New School for Social Research in New York Beispiele zu Dimensionen von Gerechtigkeit in einer sich verändernden Welt vor.
And you have a large...
In Ländern mit gehobenen oder mittleren Lohnniveau gibt es viele, denen es nicht besser geht als der Bevölkerung in Niedriglohnländern. Das haben uns auch Entwicklungsfachleute und Analysten bestätigt. Nicht nur ein Großteil, sondern der weitaus größte Teil der Armut besteht heutzutage in Ländern mit sogenanntem mittleren Lohnniveau, nicht in den Niedriglohnländern. Ungleichheit hat nicht nur wirtschaftliche Folgen, sondern auch Auswirkungen auf die Umwelt und damit den Klimawandel, so Reddy weiter. Die Nationen mit dem höchsten Wirtschaftswachstum hätten auch die höchsten Anstiege von CO2-Emissionen vorzuweisen. Beispiel seien China und Indien. Wobei einige Industrieländer wie Deutschland sehr viel gegen Treibhausgase unternehmen, was aber weltweit längst nicht ausreiche. Nach der Einführung von Professor Reddy bekamen internationale Gäste Gelegenheit, das Thema Ungleichheit aus ihren spezifischen Blickwinkeln miteinander zu diskutieren. Dabei stand von vornherein fest, Ungleichheit wird sich nicht verhindern lassen. Aber es sind vermehrte Anstrengungen notwendig, damit Ungleichheit nicht größer wird. Und Ungleichheit definiert Beziehungen zwischen Menschen, sie legt einen sozialen Status fest. Marion Lisa von Oxfam stellte nicht nur die ökonomischen, sondern noch weitere Aspekte von Ungleichheit zur Diskussion.
Bei gleichem sozioökonomischem Status, dass es da doch sehr große Ungleichheiten gibt in Bezug auf Religion, auf die Herkunft, auf das Geschlecht oder auch auf die Tatsache, ob eine Behinderung vorliegt oder nicht. Auch die Möglichkeiten, entweder eine Chance zu haben, teilzuhaben, demokratischen Prozessen beispielsweise oder eben nicht. Das kann man jetzt nicht so rauslösen und sagen, das eine ist jetzt wichtiger als das andere. Wenn man keinen Zugang zu einem gewissen materiellen Wohlstand hat, man auch nicht in der Lage ist, sich auf ein gewisses Bildungsniveau zu bewegen. Und wenn man das wiederum nicht kann, dann fühlt man sich leicht abgehängt und das resultiert dann in einer Demokratiemüdigkeit und einer Nicht-Teilhabe.
Was dann wiederum, wenn man an politischen Prozessen nicht mehr teilnimmt, dazu führen kann, dass man auch nicht mehr wahrgenommen wird. Oder eben aus einer bestimmten politischen Richtung instrumentalisiert wird. Hier kommt der Staat ins Spiel, der Ungleichheit stark beeinflussen kann, wie Derieye Alemayehu, Vorsitzender der Global Alliance for Tax Justice and Tax Justice Network Africa, argumentiert.
You know, previously before feudalism, those who had privilege had also.
Früher in feudalen Strukturen besaßen die Privilegierten die persönliche Machtbefugnis, ihre Untertanen zu unterjochen. In den demokratischen Staaten, die wir vorgeben zu haben, besteht Ungleichheit hinsichtlich der Verhältnisse. In diesen Verhältnissen fällt dem Staat eine Mittlerrolle zu. Und er ist genau dafür verantwortlich, Vertrauen in das System zu etablieren. Das ist kein Automatismus. Dazu muss der Staat als Instanz auftreten, die Privilegien beschränkt. Denn Ungleichheit hat immer mit Privilegien zu tun.
Als eine Instanz, die limits privilege, because inequality is about privilege.
Denn auch Steuerpolitik schafft Ungleichheit, wie man am Beispiel Afrikas sehen kann. Für jeden US-Dollar, der nach Afrika geht, verlassen Rohstoffe, Güter und Dienstleistungen im Wert von 3 US-Dollar den Kontinent. Doch es gibt auch Lichtblicke. In Uruguay hat die Regierung erkannt, dass man sich mehr um die Menschen kümmern muss und das sogar gesetzlich verankert, wie Roberto Bisio erläutert. Er ist Gründer und Koordinator des internationalen Netzwerkes Social Watch. Lateinamerikanische Gesellschaften gehören wahrscheinlich zu den weltweit ungleichsten. In meinem Land, in Uruguay, wurde letztes Jahr ein Gesetz verabschiedet, das ein Recht auf Pflege festschreibt. Das bedeutet, der Staat muss finanziell einspringen, wenn man pflegebedürftig ist, weil man vielleicht ein Kind ist, sehr alt ist oder unter Behinderungen oder Krankheiten leidet. Man kann jemanden anstellen oder die Frauen bezahlen, es sind meistens Frauen, die die Pflegeleistung erbringen. So erhält unbezahlte häusliche Arbeit und der Pflegesektor eine Wertschätzung. Die Frauenbewegung hat sich hierfür eingesetzt, die Gewerkschaften davon überzeugt und den Kurswechsel der Regierung ausgelöst, die dann die Etablierung eines Pflegesektors forciert hat. Wer nicht nur zuhören, sondern mitmachen wollte, der konnte sich temporär tätowieren lassen. Ja, wirklich. Hintergrund ist ein Kunstprojekt, das auf die Situation der indigenen Bevölkerung Kolumbiens aufmerksam machen will. Täglich werden 10.000 Tonnen Kohle aus dem Norden Kolumbiens nach Deutschland exportiert, um hier in Kraftwerken verheizt zu werden. Für die indigene Bevölkerung sind die Folgen des massiven Bergbaus Dürre und Unterernährung. Juan Camilo Alfonso studiert an der Universität der Künste in Berlin und stellt sein Projekt vor.
Mostly are based on iconography of a
Grundlage der Tattoos ist die Bildsprache eingeborener Völker, einem Stamm, der im Norden Kolumbiens lebt und verschiedene Strickmuster hervorgebracht hat. Ich verwandle diese Stoffmuster in Körperschmuck. Ich glaube, dass das eine gute Methode ist, um die Botschaft weiterzutragen, denn jeder wird sie fragen, wo sie das herhaben, und dann werden sie die ganze Geschichte darüber erzählen. So wird der Dialog weitergetragen. Die Tätowierstation mit Hennafarbe, namens Ohne Wasser keine Kohle, war eine beliebte Anlaufstelle für die Besucherinnen der Gerechtigkeitswoche. Eine weitere Diskussion befasste sich mit der weltweiten ungleichen Einkommensverteilung. Hinter dem Titel »Ein Elefant erklärt die Welt« verbirgt sich das Modell des Weltbankökonomen Branko Milanovic. Seine grafische Abbildung der globalen Einkommensentwicklung in den letzten 20 Jahren ähnelt dem Profil eines Elefanten und verdeutlicht, dass Asien die höchsten Wachstumsraten aufweist und zu den Gewinnern der Globalisierung gehört. Der stärkste Abfall in der Grafik ist bei den westlichen Mittelschichten zu beobachten, in der Grafik der tiefste Punkt zwischen Kopf und Rüssel. Der Rüssel des Elefanten symbolisiert wiederum die aufsteigende Wirtschaftselite und die ist vor allem in den USA und China zu finden. Aber gehört China wirklich zu den Gewinnern? Zhang Haibling vom Shanghai Institute for International Studies relativiert dies. Natürlich gehören wir zu den Gewinnern, das ist unbestritten. Aber wir müssen dafür auch einen hohen Preis bezahlen, zum Beispiel bei der Umweltzerstörung. Und wenn man diesen Punkt betrachtet, dann gehören wir eher zu den Verlierern. Die einzige Ressource, auf die China setzen konnte, waren günstige Arbeitskräfte gewesen, so Zhang. Es gab keine Rücklagen, keine Technologien, nur Arbeiterinnen in großer Zahl. Und dadurch habe man Investoren gewinnen können, wie die chinesische Ökonomin erklärte. Dagmar Schmidt, SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe, sieht auch die andere Seite der Medaille. Wachstum rechtfertige eben nicht alles. Es brauche auch staatliche Regulierung und Steuerung, damit die soziale Schere nicht noch größer werde.
Das, was wir jetzt als Industrie 4.0 diskutieren, ist ja auch nicht Folge von Globalisierung. Und insofern gibt es natürlich wirtschaftliche Entwicklungen, die man politisch gestalten muss. Sie haben gesprochen von den Menschen, die ihren Job verloren haben, weil sich Wirtschaft verändert. Woanders entstehen neue Arbeitsplätze. Aber das heißt nicht, dass derjenige, der hier seinen Arbeitsplatz verloren hat, auch auf den anderen Arbeitsplatz, der entstanden ist, passt. Und da muss man sich drum kümmern, dass man eine soziale Sicherheit schafft und Unterstützung gibt. Das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, vor der China in der ja in einer unglaublichen Geschwindigkeit für die Menschen, noch viel stärker als für uns. Und da hat man ja schon gesehen, was das mit den Menschen macht und dass sich viele nicht mitgenommen fühlen. Also, ja, da bin ich sehr gespannt, wie China das hinbekommt.
Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich so positiv entwickelt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nachholbedarf gibt es aber im Bereich der Bildung. Diese hängt immer noch zu sehr von der sozialen Herkunft ab. Dem Thema Bildungsgerechtigkeit widmete sich eine Veranstaltung zu Privatschulen in Afrika. Bei Privatschulen denkt man sehr schnell an elitäre, teure und exklusive Einrichtungen. Nicht so in einigen afrikanischen Ländern. In Subsahara-Afrika betreibt die Unternehmenskette Bridge 400 Privatschulen, die Kindern aus armen Familien für 6 US-Dollar im Monat eine Schulbildung ermöglichen. Die sogenannten Low-Cost-Private-Schools boomen. Unterstützt werden die Projekte zum Beispiel in Liberia von der Weltbank. Gegen diese Privatschulen protestiert allerdings die ugandische Lehrergewerkschaft vehement. Pros und Kontras wurden mit Vertretern beider Positionen diskutiert. Wilson Sossian von der kenianischen Lehrerinnengewerkschaft KNUT betrachtet die Privatschulen kritisch. Sie erfüllen keine allgemeinen gesetzlichen Standards, würden aber trotzdem betrieben. Damit würden arme Eltern zusätzlich ausgebeutet, während der Staat sich aus seiner Verantwortung zurückziehe. Wenn Regierungen internationalen Verpflichtungen beitreten, geschieht dies nicht unter Zwang, sondern freiwillig. Die Vereinbarungen über nachhaltige Entwicklungsziele, über Bildung für alle, stellen die Selbstverpflichtung aller unabhängigen Regierungen dar, Mittel für Bildung bereitzustellen, insbesondere für eine Grundbildung. Das ist nicht verhandelbar. Wenn ein Land nicht einmal in seine Kinder investieren kann, wozu ist es überhaupt in der Lage? Doch es gilt auch hier, Vor- und Nachteile von Privatschulen abzuwägen, wie Annette Scheunpflug, Professorin für allgemeine Pädagogik an der Universität Bamberg, anmahnte.
Wir brauchen aus meiner Sicht auch eine etwas differenziertere Diskussion, weil sie öffentlich häufig einfach nur gegen Schulen in privater Trägerschaft geführt werden und damit zivilgesellschaftliche Stakeholder auch durch die Diskussion über Bridge International zum Teil relativ stark unter Druck kommen. Und ich möchte eben auch dafür plädieren, dass man also in der Diskussion auch sich darum bemüht, diese Differenzierung der unterschiedlichen nicht staatlichen Trägerschaften noch mal viel deutlicher in den Blick zu nehmen, als das in der Vergangenheit passiert ist.
In einer Sache waren sich die Experten aus Afrika und Europa einig. Der Staat muss die Kontrolle über das Schulsystem behalten, um soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Bildung darf nicht in marktwirtschaftlichen Kategorien gedacht werden. Und das gilt ebenso für die vermittelten Lerninhalte. Damit ist ein Bogen zum Titel der Gerechtigkeitswoche geschlagen. Das Beispiel der Privatschulen beleuchtet die Schwierigkeit, allen Kindern Bildung zu vermitteln, auch denen aus armen Familien. Doch das ist oft schwierig und teuer. Ein roter Faden eint alle Veranstaltungen, die Verantwortung des Staates. Der Staat ist Hauptakteur. Er kann Ungleichheit mittels Gesetzgebung verhindern. Versagt der Staat, hat dies dramatische soziale Konsequenzen, die vor allem arme Bevölkerungsschichten treffen. Wachstum, Stabilität und Fortschritt sind ohne soziale Verantwortung nicht zu erreichen. Und genau das muss ein Staat garantieren können. Darin sind sich alle Teilnehmer der Gerechtigkeitswoche einig.
Sie hörten einen Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung.